den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Ein Medienereignis war es zumindest im Norden nicht. Am 18. Juli 1925 war der erste Band von Adolf Hitlers Mein Kampf erschienen, aber in den Hamburger Zeitungen fanden wir wochenlang kein Wort dazu. Bis zum 15. September, an dem der hamburgische Korrespondent das Thema auf die Titelseite seiner Abendausgabe rückte, ohne freilich, so scheint es, die entstandene Kampfschrift mehr als allerhöchstens oberflächlich gelesen zu haben. Was wie eine Buchbesprechung daherkommt, ist mehr ein Abriss der Geschichte bis zum Hitlerputsch 1923 sowie vor allem ein Blick auf die eher spärlich besuchten Parteiveranstaltungen der NSDAP seit dem Redeverbot für ihren mittlerweile aus der Festungshaft vorzeitig entlassenen Vorsitzenden. Eine Auseinandersetzung mit der Ideologie des Nationalsozialismus findet in dem Artikel nicht statt. Als Zeugnis einer fatalen, verharmlosenden Fehleinschätzung Hitlers und seiner Bewegung gerade von konservativer Seite scheint er uns dennoch von dokumentarischem Wert zu sein. Es liest Frank Riede.
Hitlers Abgesang. München, Mitte September. Adolf Hitler hat jetzt sein Buch herausgegeben, das den Titel führt »Mein Kampf«. In diesem Buche schildert er seinen Werdegang und sein Wollen und setzt sich mit seinen Gegnern auseinander. Mein Kampf, eine Auseinandersetzung mit meinen Gegnern, immer ich. Das Buch hat etwas von der Primadonneneitelkeit an sich, die in dem großen Hitlerprozess im vergangenen Jahre General Lossow als eine hervorstechende Eigenschaft Hitlers bezeichnete, wobei er ihn weiterhin einen größenwahnsinnig gewordenen Friseur nannte. Mögen nun auch bei solch harten Worten persönliche Verstimmungen mitgesprochen haben, so viel ist sicher, und das Buch bestätigt es wieder, dass Adolf Hitler auch nicht entfernt die Eigenschaften des Staatsmannes in sich vereinigt. Er ist ein packender Redner, der durch Selbststudium seine Volksschulkenntnisse erweiterte und der durch zündende Schlagworte die Massen erregte und berauschte. Vielleicht ist Begeisterung schon nicht mehr das richtige Wort für das, was Hitler in der seit 1920 immer wachsenden Zahl seiner Anhänger erzeugte. Wie konnte die nationalsozialistische Bewegung in München und damit in ganz Bayern so groß werden? Und warum musste sie so bald in sich zusammenfallen? Viele Gründe spielen ineinander. München, das Capua der Sozialdemokratie, wie es der alte Bebel in seinem Ingrimm über die, Zitat, Hofgänger, Zitat Ende, unter den damaligen Münchner sozialistischen Gemeinderäten nannte, die alljährlich die Neujahrsgratulation bei Hofe mitmachten, war immer schon durch den starken Einschlag eines vielfach bohemhaften Literatentums ein günstiger Boden für exzentrische Bewegungen und Strömungen der Zeit. Eine Anzahl von echten und unechten Edelanarchisten und Edelnihilisten hatte vor dem Kriege schon in einigen Kaffeehäusern des Schwabinger Viertels weltenstürmende Pläne, literarisch und damit theoretisch, erörtert. Der Bürger lächelte über die komischen Käuze und sprach ihnen unter Bezeichnungen, die man schon für Insassen gewisser Anstalten gebraucht, weitgehende mildernde Umstände zu. Im Übrigen machte er sich keine weiteren Gedanken, und damals war das ja auch noch nicht nötig. Dann aber kam die Revolution, und München Capua war nach seiner ganzen Verfassung auch hier ins Exzentrische verfallen. Und aus der Revolution wurde die Räterepublik mit ihrem Terror und ihren Schandtaten. Nun lächelte der Bürger nicht mehr. Und die starke Reaktion, die ganz naturgemäß auf die Ausschreitungen der Rätezeit einsetzte, war der beste und fruchtbarste Nährboden für die nationalsozialistische Bewegung, die Hitler aus kleinen Anfängen heraus ins Leben rief. Rein tatsächlich gesehen war das seine Leistung. Das Bürgertum flüchtete allmählich scharenweise zu ihm und hielt ihn für den Retter aus aller Not von außen und von innen. Es war ja auch so vorteilhaft, einen Sündenbock für alles zu haben. Der Jude und der Novemberverbrecher waren an allem Unglück schuld. Das klang für das Volk, das schließlich, soweit einige Ehrliche noch darunter waren, auch kein ganz reines Gewissen hatte, recht angenehm, und man wusste, an wen man sich zu halten hatte. Auch die Kommunisten merkten den Wind und wurden Nationalbolschewisten. Radau konnte man ja auch da machen. Aber damit allein wäre die Bewegung in Bayern niemals so groß geworden. Sie erfreute sich dann der stillen, aber deswegen nicht weniger ausgiebigen Förderung durch die Regierung K., die immer noch an eine Zusammenfassung aller nationalen Kräfte auf diesem Wege glaubt. Neben diesem guten Glauben ging allerdings ein anderes, weniger erfreuliches Moment einher. Damals waren die Zeiten, wo man in Bayern glaubte, dass hier das Reich sei und wo man in einer etwas starken Fantasie sich schmeichelte, dass Bayern der Retter Deutschlands aus aller äußeren und inneren Not werden solle. Das ging so bis zum Hitlerputsch am 7. November 1923. Da kam die Ernüchterung über K. und seine Freunde. Sie erkannten, dass dieser Kampf gegen Berlin und diese Retterrolle Bayerns verfehlt waren, ja katastrophal für das Reich werden müssten. So hat dann Herr von K., auch das ist rein tatsächlich gesehen seine Leistung, eine weitere Auswirkung des Hitlerputsches, der durch den welthistorischen Schuss an die Decke des Münchner Bürgerbräukellers eingeleitet war, vereitelt. Nachdem er allerdings jahrelang die Bewegung Hitlers im Stillen geduldet und gefördert hatte. Und damit die Ironie vollständig ist, hat dann Hitler über K. zum Dank sich dahin geäußert, dass dieser keine Eigenschaften für einen Staatsmann habe und dass der Kampf gegen Berlin, wie ihn K. führe, ein Verbrechen sei. Undank ist der Weltlohn. So kamen die Wahlen im Mai 1924, die nationalsozialistische Bewegung in Bayern auf ihrem Gipfelpunkte sahen. In München hatten rund ein Drittel aller Wähler nationalsozialistisch gewählt. Aber der Höhepunkt schloss schon den Niedergang in sich. Bei den Wahlen im Dezember 1924 hatte die Bewegung über die Hälfte ihrer Anhänger verloren, bei der Reichspräsidentenwahl war sie eine kleine Gruppe geworden. Und wenn heute Wahlen wären, würde sich sicher die Zahl ihrer Anhänger noch weiter verringern. Woher der rasche Umschwung? Auch hier wieder wirkten eine Reihe von Gründen zusammen. Es kamen außenpolitische Erleichterungen. Im Reiche kam eine Rechtsregierung, gegen die die anständigeren Elemente doch nicht mehr so anrennen wollten, wie gegen die früheren, Zitat, Judenregierungen, Zitat Ende, wie die Nationalsozialisten schlechthin jede Reichsregierung nannten, ohne Rücksicht auf ihre Zusammensetzung. Der Bürger merkte allmählich auch, was ihm im Eifer ganz entgangen war, dass das wirtschaftspolitische Ziel der Nationalsozialisten um kein Haar besser als das sozialistische war. Der Kommunist zog wieder dahin, woher er gekommen. In der Staatsform war die Partei auch nicht einig. Die radikalen echten Hitlerfreunde sind wohl Republikaner. Die anderen liebäugeln mit der Monarchie, wissen aber nicht recht, ob Hohenzollern oder Wittelsbach. Dazu kam die neue und ungewohnte Arbeit in den Parlamenten, wo auch die Nationalsozialisten mit Wasser kochen mussten. Dieser Widerstreit zwischen der verantwortlichen Tätigkeit der ins Parlament gewählten und der in der freien Bewegung draußen nach Herzenslust agitierenden war ein Hauptgrund mit für den inneren Zusammenbruch. Die Bewegung war eine Partei geworden und musste damit auf einen Gutteil der stimmungsmäßigen Lockmittel der freien Bewegung verzichten. Dann aber kam der schwere Schlag. Das Redeverbot der Regierung hält gegen den aus der Feste Landsberg am Lech wieder freigelassenen Führer Adolf Hitler. Seither ist Ruhe im Lande. Denn Hitler war es, der in den Versammlungen die Massen aufpeitschte. Die anderen Unterführer, der jugendliche Esser, der weiter nichts hat als sein Prunken mit der besonderen Hitlerfreundschaft und dabei immer nur gegen die Bayerische Volkspartei anrennt, dann der Wirtschaftler der Partei, Gottfried Feder, der jedwedes Erdengeschehenes durch die Brille der Zinsknechtschaft des internationalen Leihkapitals sieht und der nordbayerische Führer, Julius Streicher in Nürnberg, der wahrscheinlich in Erkenntnis der sonstigen Unzulänglichkeit des Programmes sich längst auf die wüsteste Judenhetze beschränkt und aus seinem Stürmer ein Skandalblättchen schlimmster Art gemacht hat, sind in der rednerischen Wirkung nicht das, was Hitler war, der vielfach von Theorien unangekränkelt das Volk da packte, wo es empfänglich war. Man muss nur heute so eine Versammlung sehen, in der so ein Unterführer spricht. Die Partei hält nämlich jetzt wieder allwöchentlich solche Versammlungen ab, zu denen, Zitat, den Juden der Zutritt verboten, Zitat Ende ist, wie auf den großen roten Plakaten immer noch steht. Aber die großen Säle, die früher dicht besetzt waren, sind höchstens zur Hälfte voll. Gelangweilt sitzen die noch verbliebenen Anhänger und selbst Esser, der Freund Hitlers, der kürzlich über die in Bayern etwas verspätete Amnestie sprach, hatte nur da Erfolg, wo er die Aufhebung des Redeverbotes gegen Hitler verlangte. und gar erst der Wirtschaftstheoretiker Gottfried Feder, den die wenigsten der Zuhörer verstehen. Wir hörten ihn kürzlich stundenlang reden, alles, was in der Welt passiert, ist angezettelt vom internationalen Leihkapital. Man mag ja in einer besonders gearteten Fantasie die Dinge so sehen, aber man soll nicht glauben, dass solche Auffassungen die Massen auf die Dauer faszinieren kann. Da war die leichter verständliche und kräftigere Kost Hitlers schon bekömmlicher. So werden auch diese Wochenversammlungen die ruhige Entwicklung in München-Capua nicht weiter stören. München hat allmählich wieder die gute Tradition des politischen Phlegmas aus der Vorkriegszeit angenommen. Der heurige Sommer mit seinen Festen und Veranstaltungen war ja auch dem politischen Fanatismus wenig zuträglich. So wird Hitlers Buch Mein Kampf wohl auch sein Abgesang werden. Das deutsche Volk kann eben leider nicht durch zündende Phrasen, sondern nur durch zielklare Taten auf dem Boden der politischen Realitäten zur neuen Höhe geführt werden.
Das war's von der Rezension mit Fehleinschätzung. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.